Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
So, dann darf ich heute wieder alle ganz herzlich begrüßen zu unserer sommerlichen Reihe zu den neuen Frauen der Weimarer Republik, beziehungsweise in der Zeit der Weimarer Republik, also auch in anderen Ländern, sogar in anderen Kontinenten. Die neuen Frauen haben eine Aufbruchssituation, obwohl die Impulse schon aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg kommen, gibt es die neue Situation, dass sie selbst wählen können, selbst eine Ausbildung wählen können, neue Berufe ergreifen können. Und ein Beruf davon ist der der Journalistin, ein anderer ist der der Fotografin. Und wir bekommen in die Kultur und auch in die Politik hinein einen neuen Blick, den weiblichen Blick mit einer Ursprünglichkeit aus der Lust eines Aufbruchs nach einem riesen Kriegsdesaster, die wir nicht oft genug bewundern und hervorheben können in dieser Verdichtung, in dieser Frische und unfreiwillig dann natürlich auch durch den Nationalsozialismus in dieser Kürze. Die Veranstaltungsreihe findet statt im Haus der Weimarer Republik, das ist die Veranstalterin, in Kooperation mit der Literarischen Gesellschaft Thüringen und der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Ich bin die, die das im dritten Jahr ersinnt, erdenkt und organisiert. Ulrike Müller ist mein Name. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, Musikerin und habe für dieses und wahrscheinlich auch noch fürs nächste Leben den Schwerpunkt Frauen in Geschichte und Politik gewählt. Aber wen ich eigentlich vorstellen möchte, das ist an meiner Seite Alena Wagnerowa, die ich ehrlich gesagt schon ganz lange einladen wollte, weil ich nämlich zu dieser Journalistin seit 1986, zu Milena Jesenska, seit 1986 entflammt wurde. Und von Alena Wagnerowa gibt es dann eine ganze Reihe von Publikationen zu ihr. Ich finde es immer furchtbar, wenn man jemanden neben sich sitzen hat, die über sich selbst viel besser Auskunft geben kann, als die, die das gerade mit leichtem Dressurakt von abliest oder sich in den Kopf getan hat. Aber ich tue es trotzdem in der Kürze. Alena Wagnerowa in Brünn geboren, immer noch zweitgrößte Stadt in der Tschechoslowakei, Brno, ist das richtig?
Ja.
Und zwar 1936 und ich dachte immer, sie ist 86. Nein, sie ist bereits 87, denn der Geburtstag war im Mai. Ich bin beeindruckt, weil sie bei dieser Hitze das einfach hier auf sich genommen hat, herzukommen. Sie wohnt in Saarbrücken und lebt aber auch ab und an noch in Prag. Sie hat dort in Brünn zuerst Biologie studiert. Sie sagt einmal in einem Interview, das war sozusagen die objektivste Möglichkeit, in den Wissenschaftsbetrieb hineinzukommen und mit möglichst wenig Ideologie. Sie hat dort auch promoviert in Brünn. Ab 1966 arbeitete sie als freie Journalistin.
59.
Gut, dass es die Korrektur live gleich gibt, schon seit 1959. Themen aus Kultur und Gesellschaft. Ein großer Themenkomplex ist die Frau im Sozialismus. Insgesamt, denke ich, hat sie in ihrer Laufbahn als Publizistin, Journalistin, Soziologin einen kritischen linken Schwerpunkt. Und es gibt in dem Interview im Deutschlandfunk von diesem Jahr eine schöne Stelle, wo sie gefragt wird, ob sie jemals in der Partei war. Und sie sagt, nein, dazu war ich viel zu kritisch. Also heute zum Thema Milena Jesenská. Es gibt einen anderen Themenschwerpunkt bei ihr. Das ist die Gruppe der Sudetendeutschen in den Blick zu nehmen, die sich gegen das Nazi-Regime eingesetzt haben, die Widerstand geleistet haben. Da gab es also einen ganz neuen Blickwinkel von ihr. Und ja, sie hat in ihrer Arbeit sich auch immer wieder mit dem Frauenthema auseinandergesetzt und hat auch in verschiedenen Gremien, unter anderem in der Heinrich-Böll-Stiftung, dort eine Position im Frauenrat bekleidet, war ganz lange, oder ist sie noch, weiß ich nicht, kann man hier nicht erkennen, in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, im Oral History Zentrum. Also interessant, wir hatten ja letztes Jahr schon mit Irina Scherbakowa, eine Vertreterin dieser Oral History, also als Journalistin sich zu stützen auf Zeitzeugen, Zeitzeuginnenberichte und das als eine Seite soziologischer, wissenschaftlicher Arbeit. Ja, Pennzentrum, was gibt es noch zu berichten? Ich glaube, ich könnte jetzt mal aufhören damit und den Rest werden wir vielleicht noch im Gespräch miteinander erschließen. Wir haben vorhin zusammengesetzt, ebenso genüsslich wie aufgeregt und überlegt von dem vielen Stoff, wie kriegen wir den gebändigt? Und ich glaube, die Bändigung jetzt erstmal durch einen Beitrag, ich glaube, der stammt aus der Einleitung zu dem Sammelband Prager Hinterhöfe im Frühling, den Sie herausgegeben haben, mit Reportagen und Feuilletons von Milena Jesenska.
Sagen Sie nicht, dass 2 Stunden Leben ohne weiteres mehr sind als 2 Seiten Schrift. Die Schrift ist ärmer, aber klarer, hat Franz Kafka am Brief Milena Jesenskas geschrieben am 6. Juni 1920. Also, die Schrift ist ärmer, aber klarer, auch bei Milena Jesenska. In die Literaturgeschichte trat sie in den 50er Jahren in der klassischen Statistinnenrolle als Adressatin der Briefe eines bedeutenden Mannes, als Kafkas Freundin Milena. Manchmal sagt man sogar geliebte Milena, Franz Kafkas. So begann 1952 mit der ersten Ausgabe der Briefe an Milena ihr Weg durch zahlreiche Studien und Zeitungsartikel über Franz Kafka. Unter dem Titel Kafkas Freundin Milena erschien 11 Jahre später auch die Biografie von Margarete Buber-Neumann, die als erste die Lebenslinie einer Frau zeichnete, mit der sie im Konzentrationslager Ravensbrück eine enge Freundschaft verband. Und 1984 ist das erste Buch mit einigen Texten, ein paar Texten, die damals zugänglich waren, von Dorothea Rhein. Das kennen Sie auch Zeichen.
Das war
1984,
ja,
wo man noch wirklich ziemlich wenig wusste. Für Franz Kafka selbst war Milena Jesenska allerdings nie nur die Adressatin seiner Briefe, wie es auch ihrem aufmerksamen Leser hätte einleuchten müssen. Es war für ihn eine Begegnung einer ganz anderen Art, eine Begegnung zweier Menschen, die sich in den existenziellen Tiefe ihrer Wesen erkannt haben. Sie ist ein lebendiges Feuer, wie ich es noch nicht gesehen habe, dabei äußerst zart, mutig, klug. Charakterisierte Kafka Milena Jesenska im Mai 1920 in einem Brief an Max Brod. Und dann ich kenne mit hoher Anerkennung, ich höre in Tschechien nur eine Sprachmusik, die der Božena Němcová. Hier ist eine andere Musik, aber jener verwandt in Entschlossenheit, Leidenschaft, Lieblichkeit und vor allem einer hellsichtigen Klugheit. Mit den 4 Worten Entschlossenheit, Leidenschaft, Lieblichkeit und hellsichtige Klugheit erfasste Kafka in der ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit Jesenska Persönlichkeit und ihren schöpferischen Typus. Damit ordnete er sie zusammen mit Božena Němcová in die Reihe der empathischen Frauen, die europäische Kulturgeschichte neben Bettina von Arnim, Elisa Lasker-Schüler, Caroline Schlegel-Schelling, aber auch George Sand, Bertha von Suttner, Clara Immerwehr und Sophie Scholl, um nur einige zu nennen. Und Jeanne d'Arc steht in dieser Reihe wohl als die erste. Es sind Frauen, die ausgestattet mit einer starken Emotionalität und außergewöhnlichem Erfüllungsvermögen in ihrem Verhalten und Handeln konsequent der Stimme ihres Herzens folgen. Anders gesagt, mit dem Herzen sich dem Leben stellen. Sophie Scholl sagte, man muss einen kühlen Kopf und einen warmen Herzen haben. Trotz der Verschiedenheit ihrer Schicksale begegnen wir ihnen oft unverstanden und belächelt auf den zentralen Schauplätzen der europäischen Kulturgeschichte. Zu dem vereinfachten Bild Milena Jesenská als Kafkas Freundin trug sicherlich auch die Tatsache, dass ihr journalistisches Werk gänzlich unbekannt war, wenn auch eben Margarete Buber-Neumann einiges in ihrer Biografie zitierte. Aber das waren nur ganz kleine Stücke. Und wir müssen uns sehr bedanken bei der Maria Jiráskova, die 1009 Artikel von Milena Jesenská durch Blättern, langsames Blättern, jahrelanges Blättern durch tschechische Zeitungen wirklich entdeckt hatte und dann auch herausgegeben hat. Das sind so ein paar Jahre her und das ist tschechisch, ist das so ein Buch, so ein dickes Buch. Und wir sollen natürlich auch nicht vergessen, dass Milena Jesenská, das ist auch bei Jiráskova natürlich erwähnt, alle Übersetzungen, die Milena Jesenská machte, und vor allem, sie war die erste Übersetzerin Kafkas Werk in die tschechische Sprache. Und das soll man alles sozusagen nicht alles vergessen. Das heißt, dass diese Biografien hatten diese Möglichkeit, dann wirklich zu begreifen, dass Milena Jesenská ist nicht nur Freundin von Franz Kafka, sondern eine bedeutende und wichtige Autorin. Und man muss sagen, dass als die Milena Jesenská 100 Jahre alt wurde, das war 1996, ist sie wirklich endlich als wirklich wichtige Autorin begriffen. Und das ist zu verdienen auch den Frauenbewegung, wo Frauen immer wieder vergessene Frauen immer rausholen und zeigen, wie wichtig der Beitrag der Frauen zu der Kultur und zu der Kunst ist. Nun, und gerade deswegen, weil eigentlich die Texte von Milena Jesenská, das ist jetzt das herausgegebene Buch Prager Hinterhöfe im Frühling, Feuilletons und Reportagen, und das sind jetzt auch so ein paar, einige Zahl an Texten. Sie sehen, das ist ein ganz dickes Buch. Und das macht wieder so einen weiteren Schritt, dass man sich beschäftigen kann mit ihrer journalistischen Arbeit. Ja, deswegen machen wir heute, weil eigentlich das Werk immer noch nicht so gut bekannt ist, wie es bekannt werden sollte. Jetzt also haben wir, als wir den Abend so darüber nachgedacht und miteinander gesprochen hatten, haben wir uns letztlich auch entschieden dafür, den Schwerpunkt des heutigen Abends werden wir die Artikel und Reportagen. Und werden wir sie dann nur kurz ihre Biografie machen, nur kurz. Die Biografie hat dann, sagen wir so, vier Zeiten. Das erste ist natürlich die Geburt, 10. August 1896, geboren in Prag als die Tochter von dem Mediziner, Zahn, Zahnmediziner Jan Jesenski und seine Frau Milena Hejzlarová. Das war eine hochbürgerliche Familie. Wenn sie in Prag waren, dann vielleicht haben sie am Anfang, wo fängt an, die Národní třída und endet Wenzelsplatz, dann steht ein wunderschönes Haus, großes Haus, und das ist das Haus, das ist die Nummer 17 gewesen, und das ist das Haus, in dem Milena Jesenská ihre ganze Jugend erlebt hatte und immer wieder natürlich wusste, dass über ihre bürgerliche Herkunft, dadurch, wie man durch die schönen Treppen und so weiter in diesem Haus gegangen ist. Heute ist es wieder leer. Also machen wir kurz. So in dem ersten Punkt ist wichtig, dass Milena Jesenská war die Absolventin des ersten tschechischen Gymnasiums, gegründet 1890 in Prag, Minerva. Und aus diesem Minerva hat sich praktisch rekrutiert die ganze Intelligenzia, Frauenintelligenzia in der ersten tschechoslowakischen Republik. Dazu muss ich sagen, dass durch die Emanzipation der tschechischen Nation waren auch schon in dem 19. Jahrhundert, sagen wir 1820, das ist eben auch die Božena Němcová, war eine Frau notwendig als Erzieherinnen der Kinder in der tschechischen Sprache und auch in der Kultur. Deswegen in dem 19. Jahrhundert haben wir eine ganze Reihe von Schriftstellerinnen als Frauen, wie man das zum Beispiel in der deutschen Literatur in dem 19. Jahrhundert nicht so sieht. Das wollte ich nur eben sagen. Das ist eben diese Minerva, die herausgebracht hatte eine erste Generation der Frauen. Und natürlich, es war auch eine goldene Jugend damals, die Jugend, die auch natürlich einiges, sagen wir so, suchte, was sie alles machen können, was sie tun können. Und das zu dieser goldenen Jugend gehörte auch mit ihrem Mut, auch Milena Jesenská. Was wichtig ist, das ist das Café Arco. Das war ein Café Arco, in dem sich trafen vor allem jüdische Schriftsteller. Prager jüdische Literatur ist eben etwas, was Werfel, Brot und eine ganze Reihe von Menschen, Ursidil, eine ganze Reihe von jüdischen Autoren. Und ja, das ist interessant, dass diese tschechischen jungen Frauen, war das nicht nur die Milena, haben sich dort getroffen, und dort lernte Milena Jesenská auch den Ernst Polak, der letztlich nach großen Schwierigkeiten mit dem Vater Jesenský, der natürlich keinen deutsch sprechenden Menschen und auch keinen Juden in seiner Familie haben wollte, doch letztlich also konnte nichts anderes machen, als das zu erlauben. Sie durften heiraten, aber mussten, das war 1918, ganz im Frühjahr, mussten dann nach Wien ziehen. Und Milena Jesenská sollte Medizin studieren, das war nicht ihr Punkt, das konnte sie nicht, weil sie zu emotional war, nicht sachlich freundlich, aber sachlich genug. Das heißt, das war das für sie immer sehr schwierig, so dass sie nach 3 Semestern rausging, und dann also lebte sie dieses Leben der goldenen Jugend. Aber Wien, die 2 Kaffeehäuser, Herrenhof und Zentral, wurden eigentlich für den Ersatz ihres Studiums, weil dort trafen sich eben die Wiener Literaten. Und sie hat zugehört und wusste, wie sie sprechen, wer was schreibt. Sie konnte zuerst auch nicht sehr Deutsch kennen. Und natürlich saß sie da eigentlich als eine Schönheit, als eine slawische Schönheit aus Prag. Das war nicht so einfach in den Wiener Kaffeehäusern. Was sie aber dort gemacht hatte, und das war sehr wichtig, das war Wien nach 1918, war eine sehr verarmte Stadt, weil aus Österreich, Ungarn, blieb praktisch in Österreich nur ein Rest. Und Milena ging immer durch die Straßen und hat immer die Menschen und die armen Kinder. Und sie hatte 1919, das war schon die Tschechoslowakei, waren sie in Prag und sie hatte schon 1918 angefangen für Tribuna zu schreiben. Aber das ist ein wichtiger und praktisch erster, 30.12.1919. Am besten in die Federn kriechen, die Decke bis über die Ohren ziehen und vorkriechen erst wieder nach dem Fest. So wollte ich die Feiertage verbringen. Merkwürdig, was in Prag, in Berlin, überall sonst, in jeder beliebigen Stadt der Welt seit Monaten längst eine Katastrophe wäre, was anderswo bereits Demonstrationen ausgelöst hätte, Geschrei, Proteste, womöglich auch die Revolution. Hier nimmt man es hin, als wäre es nach der Ordnung mit halb stumpfen, halb humorvoller Resignation. Tut ein Wiener den Mund auf, so macht schon sein Zungenschlag sich über ihn lustig. Jedes Wort ist kugelig von seinen Lippen und ist letzten Endes ganz und gar unerst. Es gibt nichts zu heizen, keine Kohle, kein Holz, kein Koks. Züge fahren im ganzen Land nicht. Die Fabriken stehen jeden Augenblick still. Um 5 sind die Geschäfte geschlossen. Im Restaurant und im Kaffeehaus flackert ab 8 ein kleines Karbilbild. Es stehen zu befürchten, dass der elektrische Strom für den Privatverbrauch abgedreht wird und man mit Kerzen wird leuchten müssen, die nirgends zu haben sind. Nichts, womit man heizen, nichts, wo man kochen könnte. Tausende gehen täglich um Holz in den Wienerwald und bringen nasse Baumstücke mit, die in den Öfen im wahrsten Sinne des Wortes gekocht werden. Wärme freilich geben sie nicht. An den Endstationen der Wiener Peripherien warten geduldig Heerscharen mit Säcken, Rucksäcken, Taschen voll Holz. Frauen, Alte, Kinder mit gewaltigen Lasten. Das ist eine sehr, sehr gut beschriebene Situation, wie man in Wien existierte und lebte. Und Milena Jesenská hat sich auch sehr stark den Kindern gewidmet. Ich kann nie die ganzen Artikel lesen, da müssten wir hier einige Stunden sitzen, vielleicht so 2 Tage. Deswegen nur so, dass die wichtigsten Absätze kann ich lesen. Das Bittere, die Kinder in Wien, das bitterste und schwerste Los haben die noch nicht Erwachsenen. Von der Zeit gealterten kleinen Bürger. Längst sind das keine Kinder mehr, waren es nie. Vielleicht ein paar tausend Kinder aus reichen Familien, die mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen gleichzeitig mit den neuen Tulpen und Hyazinthenbeeten in den Parks auftauchen, sorgfältig gekämmt mit reizenden Kleidchen und neuen Bällen, Reifen und Strohkörbchen in Begleitung französischer Fräuleins, die konnten sich ihre Kinder bewahren, auch unter dem unglücklichen Schicksal der Stadt. Aber die Kinder der Vorstädte tragen ab ihrem 5. Lebensjahr alle Sorgen der Mütter und Väter im Kopf, mit derselben zermalmenden, gewichtigen Last und Verantwortung sind sie es gewohnt, unendliche Stunden in langen Schlangen vor der Krämer zu stehen, bei Regen, Frost, Hitze, unausgeschlafen, seit 3 in der Frühe, todmüde oft bis spät in den Abend. Sie finden sich in dem komplizierten Apparat von Lebensmittelmarken und Berechtigungsscheinen zurecht. Ihnen obliegen die Einkäufe für die ganze Familie, der Kindern, der Hausbesorger, oft für das ganze Haus. in der Hand, in den Taschen, den Schulheften knüllen sie Brotkarten, Kohlekarten, Mehlkarten und so weiter, tragen mit sich im Kopf herum, wann und wo die Ausgabe von Kartoffeln ist, von Holz, Gefrierfleisch, sie lesen die Lebensmittelrubriken der Zeitungen, kümmern sich, ärgern sich, schimpfen. Die Schule unregelmäßig, allein schon mangels Heizmaterial, ist nur noch eine Nebensache. Man schaut rasch mal vorbei, wenn man nichts Wichtigeres zu tun hat. Und Wichtigeres hat man immer zu tun. Das ist ein sehr schönes und furchtbares Bild von den armen Wiener Kindern. Interessant, ich glaube, das ist die erste wirklich sehr gute Zeit in dieser Wiener Zeit. Und ich muss sagen, ich habe nirgends gefunden so gute Reportagen und Artikel über die Situation der Not in Wien wie in ihren Texten, tschechischen Texten für die Tribuna. Und ich würde gerne dann mit dem Fenster, was ist mit der Frage nach dem, was das Fenster ist, auch wieder nur ein kleines Stückchen. Haben Sie schon einmal hinter Gefängnisgittern das Gesicht eines Häftlings gesehen? Ein von Gitterkreuz geschlagenes Gesicht? Dann hätten Sie verstanden, dass nicht die Türe, sondern das Fenster das Tor zur Freiheit ist. Vor dem Fenster liegt der Himmel. Ein Gesicht hinter einem vergitterten Fenster ist schlimmer als ein Mensch hinter einer verriegelten Tür. Weil im Fenster die ganze Hoffnung auf Licht liegt, auf den Sonnenaufgang und den Horizont. Im Fenster liegen Sehnsucht und Wunsch. Hinter einer Tür liegt nur die Wirklichkeit. Das ist auch wieder nur ein kleiner Absatz, weil wir nicht eben hier zwei Tage sitzen können. Ich würde sehr vieles gerne lesen, aber es geht nicht. Und ich würde zu dem Übergang, zu der dritten Zeit in ihrem Leben, als sie 1925 zurück nach Prag kommt und wird zum Bestandteil der Avantgarde als Feuilletonist des Feuilletonismus, linke Avantgarde, Deviezil und so weiter. Und wird sie schreiben für die größte tschechische Zeitung, Národní listy. Das ist dann der Übergang zu ihrem anderen Leben. Sie trennt sich von dem Ernst Polak mit Schmerz, muss man sagen. Und weil sie sich doch irgendwie nahe waren. Natürlich hat sie auch nicht realisiert, die Möglichkeit zu leben mit Franz Kafka, weil sie wusste, dass sie neben ihm eigentlich, hatte sie geahnt bei aller Liebe und bei aller Achtung, dass für Franz Kafka würde sie sein Leben leben müssen und nicht ihr eigenes Leben. Deswegen hat sie 1924 starb schon Franz Kafka. Sie hatte einen Nekrolog, einen ausgezeichneten Nekrolog auch geschrieben, und dann war sie dann in Prag. Ja, ich würde dann eine Sache so als Übergang, und das ist Der Teufel am Herd. Das ist eine Sache, die, mit der sich auch Franz Kafka sehr stark beschäftigt, weil Teufel am Herd, es ging darum, was Kafka hat das gelesen als ein jüdisches Problem, Milena Jesenská als Problem einer Ehe, einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Der Teufel am Herd. Das ist Národní listy, aus Národní listy, Nationalzeitung, am 18.01.1923, also noch aus Prag, aus Wien geschickt. Warum sind alle oder fast alle modernen Ehen unglücklich? Also waren nur die modernen unglücklich und die nicht modernen glücklich? Ist eine der Modefragen, um die sich in ernsthafter Absicht die gesamte Literatur dreht in weniger ernsthaftes jeder 5 o'clock Gespräch. Jede Frage der Welt eignet sich für den Smalltalk der Gesellschaft ebenso wie für eine philosophische Abhandlung, und Themen, die sozusagen auf der Straße liegen, greifen auch wir Journalisten auf. Bei dieser Frage muss ich mich doch immer wieder ein wenig wundern, nicht etwa, dass ich darauf nicht zu antworten wüsste, warum moderne Ehe unglücklich sind und was bliebe ein Journalist eine Antwort schon schuldig, sondern weil ich immer wieder aufs Neue frage, warum sollten sie glücklich sein, die Ehen? Das nämlich ist der Punkt. Zwei Menschen, zwei kleine Einsame, so viele Hoffnungslosigkeiten, Trübseligkeiten und Lebensverzweilung, ausgesägte menschliche Läuse, zwei winzige Menschen auf dem riesigen Erdball, der so unausdenklich, so entsetzlich und beunruhigend groß ist. Diese beiden, die nach natürlichem und gerechtem Gesetz unglücklich sind, sollen nun auf einmal im Handumdrehen sagen, wir um 9:30 vormittags, nachdem man sie in die gemeinsame Wohnung, einen gemeinsamen Namen, ein gesamtes Hab und Gut, ein gemeinsames Schicksal eingesperrt hat, plötzlich und in Nu, nur weil sie jetzt zu zweit sind, glücklich sein? Zwei Menschen heiraten und zusammenleben, aber warum braucht man es zu diesem unermesslichen großen Geschenk noch Glück? Warum können sich die Menschen nie, einfach nie mit einer echten, unbeschönigten Große zufrieden geben und wählen lieber eine hübsch herausgeputzte Lüge? Warum versprechen sie einander etwas, was nicht nur sie, sondern die ganze Welt, die Natur, der Himmel, das Schicksal, das Leben nicht erfüllen können, was nie irgendwo irgendwelcher erreichen kann? Warum beschweren sie den reellen, bedingungslosen von literarischer Fantastik wie Glück? Warum fordern sie von dem anderen mehr, als sie selber zu geben imstande sind? Warum fordern sie überhaupt etwas angesichts eines so großen Ereignisses, eines so ernsten, tiefen Ereignisses, wie ein Lebensleben ist? Das große Versprechen, das eine Frau einem Mann und ein Mann einer Frau geben kann, ist jener tiefe Satz, den man lächelnd zu einem Kind sagt: Dich gebe ich nicht mehr her. Ist das nicht mehr als: Ich werde dich lieben, bis dass der Tod uns scheidet, oder ich werde dir treu sein bis in den Tod? Ich gebe dich nicht her. Da drin ist alles. Anstand gegenüber dem anderen, Wahrhaftigkeit, Geborgenheit, Treue, Zugehörigkeit, Entschluss, Freundschaft. Wie unermesslich sich dieses Versprechen gegenüber dem erbärmlichen, schäbigen Glück. Ich denke, manches davon ist immer noch nicht vergessen. Und wenn wir so die Journale, Wochenjournale lesen, können wir immer wieder diese Problematik des Glückes, können wir das immer wieder lesen. Und dann haben wir noch der Übergang in der Seite 221, wo die Melena ein Jahr später, 29, schreibt schon für Lidové Noviny: Ich glaube nicht, dass die Männer heute grundsätzlich anders sind, aber die Frauen sind es. Man muss keine allzu intellektuelle oder emanzipierte Frau sein, und doch wird man leicht die Wahrheit entdecken, dass seelischer Anklang sich niemals einstellen wird, wo ein Mensch Besitz des anderen ist. Und diese Problematik kennen wir heute auch noch aus der Gewalt, die heute irgendwie mehr geworden ist in den Privatleben, dass der Mensch Besitz des anderen ist. Das ist der Übergang zu dieser Prager Zeit mit der Avantgarde. Und das war eine linke Avantgarde, das muss man wissen. Surrealismus und so weiter bis 1928. Da lasse ich diese Artikel weg, was wir nicht, wie gesagt, nicht zwei Tage hier bleiben können. Und ich denke, da kommt eine gefährliche, eine nicht so, die erste tschechoslowakische Republik war irgendwie ein zufriedenes Leben. Glücklich, dass man die Tschechen wieder, die Tschechoslowakei, eine Republik machen mit Masaryk und so weiter, politisch. Aber natürlich die Welt um sie herum und Europa hat sich langsam verändert, vor allem mit der großen wirtschaftlichen Krise, die dann letztlich auch zu dem Nationalsozialismus auch führte und zu der ganzen Problematik dann auch mit der Tschechoslowakei, dann mit Münchner Abkommen und so weiter. Aber ich würde dann jetzt denken noch an das Jahr der Kommunistischen Partei, wo viele Menschen, viele Literaten Mitglieder der Kommunistischen Partei waren, aber sie begann eine sozialistische Orientierung, eine sowjetische Orientierung, stalinistische Orientierung, und da sind 8 bis 10 tschechische Schriftsteller aus der Kommunistischen Partei ausgetreten. Zum Beispiel auch der Dichter Jaroslav Seifert, der ausgezeichnet wurde mit dem Nobelpreis lange nach dem Krieg. Und das ist das Jahr 1928, und die dann, Milena Jesenská und ihr Mann, sind nicht ausgetreten. Sie sind ausgetreten haben sie sich getrennt von der Kommunistischen Partei erst in den 30er Jahren, und das war viel gefährlicher, weil dann wurde man als Trotzkist bezeichnet, weil das schon in dieser stalinistischen Zeit der Kommunistischen Partei war, und dann, wenn man nicht mitging mit der Partei, wurde man als Trotzkist bezeichnet. Als Trotzkistin galt Milena Jesenská bis in die 60er Jahre, muss man sagen, bis in die 60er Jahre. Und dann kommt schon langsam zu der politischen Krise und zu den Menschen, die in den 30er Jahren aus Deutschland flüchten müssen. Und Milena Jesenská, wie sie immer das so gemacht hat, wie sie immer an dem, was aktuell war, was wichtig war. So sieht man das in Wien schon, die Armut. Hier dann sieht, was passiert jetzt zu Beginn der 33er Jahre. 1933 ist das geschrieben. Die Gestrandeten, Schicksale deutscher Emigranten. Wieder nur einen Absatz. Ein Reporter gleich bisweilen einer Hyäne. Er geht umher mit seinem Block und notiert sich menschliche Drangsale, um sie in die Zeitung weiterzuleiten. Täte er dies ohne Fünken Hoffnung, dass seine Worte, wenn sie gedruckt sind, auch etwas bewirken, so wäre es keinen Händedruck wert. Ich habe diese Hoffnung und entschuldige mich für die Neugier meiner Fragen, die wehtun mussten und sicher aufdringlich wirkten, bei allen, die ich während der letzten Tage in ihren Hinterschlupf und ausgesucht habe. Ich musste ihnen zwangsläufig als Mensch vom anderen, von sicheren Ufer erscheinen, der sich mit meinen Bleistiftchen in der Hand das Ausmaß ihres Leidens notiert. beschämend stand ich vor ihnen, denn auf mich wartete ja ein freundliches Zuhause, Arbeit und eine Zukunft. Das schreibt Milena Jesenská 1933. Man muss sich vorstellen, dass sie damals schon auch eine Mutter war von ihrer Tochter Honza, geboren eben schon 1928. Und Milena Jesenská war schon hinkende Frau, weil sie im Knie infiziert wurde. Und wer sind diese Menschen? Das ist das Weitere. 3500 deutsche Emigranten waren in Prag damals. Das kann ich wiederum nicht lesen. Sie kommen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten. Und dann haben wir dann wieder bei ihr, sieht sie, was ist eigentlich mit den Juden? Dass die Juden genauso eine große sind sie Neger in Europa geworden. Die Neger im heutigen Wien, das sind die Juden, die Sozialisten, die ehemaligen österreichischen Nationalisten, die Monarchisten, ab und zu die Tschechen und im Großen und Ganzen auch die Katholiken. In Amerika kommt es immer mal wieder vor, dass die im Rassenstolz rasende Menge einen Schwarzen im nächstbesten Baum anknüpfen, weil sie schwarz sind. Noch vor kurzem empörte sich die Welt in berechtigtem Mitgefühl mit den drei Schwarzen aus Scottsboro, die von einer weißen Prostituierten fälschlich beschuldigt zum Tode verurteilt wurden. Europa empfing ihre Mutter mit offenen Armen. Freiheit für die drei unschuldigen, verurteilt junge Männer gefordert. Europa hat mit seiner jahrhundertelangen Kultur zu dem doch nicht sehr neuen und etwas schwerhörigen Amerika gesprochen. Und jetzt in Wien knüpft man keine Menschen ein Bäume. In Wien gibt es heute eine gute halbe Million Neger. Noch hat ihnen keiner größeres Land zugeführt. Man hat ihnen nur die Ausübung ihres Berufes verboten. Ärzte dürfen nicht heilen, Rechtsanwälte keine Kanzlei führen, Schriftsteller und Musiker darf niemand hören. Im Weiteren hat man nur ihr Eigentum konfisziert und ihnen zu verstehen gegeben, dass sie verschwinden sollen, völlig überflüssigerweise, denn wer konnte, ist schon fort. Ansonsten aber lässt man sie leben. Eine seltsame, entsetzliche, legale Lynchjustiz. Das betrifft sowohl die Juden als auch natürlich einige Menschen, von denen wir geschrieben jetzt gehört hatten, die flüchten, Sozialisten, Kommunisten und so weiter, die flüchten viele, viele Sozialdemokraten nach Prag, wo eine Republik ist, wo man auch Deutsch sich verständigen kann. Dann kommt auch, das sagen wir, der Höhepunkt in dem Jahre 1938. Und Milena Jesenská geht ins Sudetenland und das ist auch wieder ein interessanter Artikel, der immer noch irgendwie lebendig ist. Wenn Sie Ihre großen Reportagen aus den Sudeten heute lesen, haben Sie immer das Gefühl, das ist immer noch so lebendig. Bekanntermaßen leben hier im Norden Deutsche durch und durch. Sie können kein Tschechisch, sind hier zu Hause und reden Deutsch. Vor dem Jahr 1933 leben hier dennoch deutsche und tschechische Gendarmen sowie Zollbeamte in absolutem Frieden und bestem Einvernehmen miteinander. Die Deutschen kamen auf ein Bier nach Böhmen und unsere gingen nach Deutschland rüber. Sie kannten einander und der Umgang war höflich. Nach dem Sieg Hitlers hat sich das über Nacht geändert. Die Textilfabriken haben viel geringeren Absatz als früher, denn sie waren zum größten Teil auf Kurzwaren ausgerichtet und die Besitzer der Kurzwarenhandlung sind Juden. Die Juden aber bestellen keine Ware mehr, denn ihre Geschäfte sind leer und die Vorräte liegen unangetastet in den Regalen. Vor der Tür stehen Hähnleinwachen, Nazi-Jugend und notieren und fotografieren jeden, der hineingeht. In einem Ort sprechen die eigenen Brüder schon seit 6 Jahren nicht mehr miteinander. Anderswo, wiederum ist der Vater Tscheche, die Mutter Deutsche und die Kinder sind in der Henlein-Jugend. Daheim boykottieren sie den Vater. Wenn Kinder gemischt nationale Familien in die tschechische Schule gehen, sprechen die deutschen Kinder aus der ganzen Siedlung nicht mehr mit ihnen. In kleineren Ortschaften hat die Henlein-Jugend die Stadt nach einzelnen Blöcke unterteilt und die Jungs überwachen dort die Häuser. Sie schreiben jeden auf, wer wen besucht und vor allem, wer welche Zeitungen abnimmt. 5 Jahre lang haben wir in dieser Atmosphäre fast nichts zur Unterstützung derjenigen Leuten im deutschen Lager unternommen, die sich dem Faschismus widersetzten. Ja, in den ganzen 5 Jahren, nicht einmal in den letzten Monaten, hat keiner von uns eine der grundlegenden Wahrheiten zu erkennen vermocht. Eine Wahrheit, die über das Schicksal Europas mitentscheiden wird. Dass nämlich Deutscher nicht gleich Deutscher ist. Das ist ein Artikel aus dieser Zeit. Wie wir wissen, wurde auch die Kommunistische Partei wurde dann 1900 nach München wurde dann 1939 praktisch verboten. Und das ist eben diese Kommunistische Partei. Darüber Milena Jesenská schreibt, was bleibt von der KSČ? Das können wir, das ist ein kritischer Artikel. Und Sie haben gehört jetzt, wie die Milena Jesenská immer kritisch ist, auch zu der Tschechoslowakei, auch zu der Tschechoslowakei, die vergessen hat, richtig diese Sudetendeutschen der Sozialdemokraten, Kommunisten und Katholiken irgendwie sich nehmen und ihnen helfen. Hat man irgendwie viel zu spät Arbeiter gemacht. Tschechoslowakische Arbeiter angesichts des 30. September, das war die Kommunistische Partei verboten, angesichts der Auflösung der Kommunistischen Partei, angesichts der messianischen Propaganda mit den Absichten der Sowjetunion, kann man dir, mein Freund, nur eines raten: Hör auf zu glauben. Von nirgendwoher kommt ein Retter. Es gibt keinen Blank. Du stehst allein und wirst dir selber helfen. Kommunistische Parteien entstehen und vergehen. Der Gedanke des Rechtes und der Freiheit ist alt und ewig. Er kann nicht untergehen. Er wird immer wieder auftauchen. Wird wie immer neu aus dem Dunkel tauchen. Ich glaube, das ist für uns als Menschen immer noch etwas Aktuelles, dass neue Möglichkeiten, auch vor allem demokratische Möglichkeiten, tauchen plötzlich, ohne dass wir das Gute eigentlich sofort erwartet. Das zweite Vermächtnis der Kommunistischen Partei sind ihre Mitglieder. Wir haben sie in den letzten Tagen gut kennengelernt. Sie standen überall da, wo es galt, dem Faschismus die Stirn zu bieten, fest und Wahrheit entschlossen. Sie sind Entbehrung und Disziplin gewohnt und verachten die Weichlichen. Sie haben ein kämpferisches Herz und zaudern nicht. Kein bisschen Luxus hang sie mit übertriebenen Hang zu Bequemlichkeit geschwächt. Da, wo das Volk um seine gerechte Existenz, seine Zukunft kämpfen wird, da werden viele von ihnen an Ort und Stelle sein. Das freilich ist ein unfreiwilliges Vermächtnis, ein Vermächtnis, für das die Kommunistische Partei nichts kann. Dennoch ist es ein positives Vermächtnis und eine Nation, die Männer braucht, wird diese an ihrem Platz zu stellen wissen. Und man kann wissen, dass eigentlich die Kommunisten, ich meine die Menschen kommunistischen Überzeugung, eigentlich viele in dem Widerstand auch gestorben sind. Und dass das wirklich eine starke Sache war. Und jetzt möchte ich zu Ende einen Artikel aus Pritomnos, wo Milena Jesenská wieder einen Höhepunkt ihrer Arbeit als Journalistin, als aktive, kritische Journalistin und vor allem auch eine ausgezeichnete Reporterin, die ausgezeichnete Reportagen, die immer noch lebendig sind, auch heute sind, gelesen hat. Und man sieht, wie vollständig sie eine Zeit erlebt und was für sie das Rechte ist. Das ist das, 22.03.1939 wurde schon der Rest der Tschechoslowakei wurde zum Protektorat Böhmen und Mähren. Und das war natürlich wieder eine schreckliche Geschichte, die wir als Tschechen erlebt hatten, 1939. Auf dem Staroměstském náměstí befindet sich das Grab des unbekannten Soldaten. Von diesem Grab ist jetzt nichts mehr zu sehen. Es liegt unter einem Berg von Schneeglöcken. Eine bewundernswerte Kraft, die heimlich die Schritte der Menschen lenkt, führt scharenweise die Prager hierher und jeder legt einen Strauß Schneeglöcken auf dieses kleine Grab der großen Erinnerung. Die Menschen stehen rundum mit Tränen, nicht Frauen und Kinder, auch Männer, die Tränen nicht gewohnt sind. Und wieder ist da irgendwie ausgesprochen tschechisch. Das ist kein Klagen, das ist auch keine Angst, ist keine Verzweiflung, kein Gefühlskrampf. Es ist einfach nur Trauer. Irgendwo muss die Trauer hinaus. Einige hundert Augen muss sie mit Tränen füllen. Im Rücken dieser Menge habe ich einen deutschen Soldaten vorübergehen sehen. Und er blieb stehen und salutierte. Er hat in die verweinten, geröteten Augen geblickt. Auf die Tränen, auf die verschneiten Schneeglöckenberge. Er hat Menschen weinen sehen und geweint haben sie, weil er hier ist. Und er hat salutiert. Er hat wohl verstanden, warum wir traurig sind. Und ich sah ihm hinterher und dachte an jene große Illusion. Werden wir wirklich hier nebeneinander leben? Deutsche, Tschechen, Franzosen, Russen, Engländer, Juden, das gebe ich immer dazu, ohne uns zu verletzen, ohne uns hassen zu müssen, ohne einander Unrecht anzutun, werden die Staaten sich eines Tages wirklich verstehen, wie sich einzelne Menschen verstehen, werden die Grenzen zwischen den Ländern fallen, wie in den Beziehungen zwischen den Menschen. Wie wäre es schon, das zu erleben? Das ist eigentlich immer noch eine Sendung, immer wieder auch an uns alle. Und dazu sagen müssen wir, dass das Pritomnos war, 22.03.1939. Und im Oktober 1939 wurde Milena Jesenská verhaftet, in Dresden vor Gericht gestellt, freigesprochen, aber nicht nach Hause, wie Freigesprochene, geschickt, sondern nach Ravensbrück, wo sie also um dem Jahre 1939, das war sie 1700 Mensch, der dort dann war, das war nicht so groß damals Ravensbrück, wie es dann später wurde. Und dort hat sie wieder gekämpft mit der Kultur, um der Rest, was möglich ist, und blieb auch dort ein freier Mensch, der immer das geblieben ist, was frei und wichtig ist. Sie hatte das nicht überlebt, und im Jahre 1944 ist sie gestorben nach einer Krankheit ist sie gestorben. Und da ist uns nur das geblieben, das, was sie alles geschrieben hat. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ganz vielen Dank an Alena Wagnerowa.
Ja, danke.